Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch. Ich bin Stu und habe mich selbstständig gemacht. Ich bin jetzt Ermittler, Detektiv und nenne mich selbst den einsamen Gedankenstrich. Und ich habe meinen ersten Fall tatsächlich schon angenommen und sogar gelöst. Und zwar, wer mich unterstützen könnte bei der Besprechung des Films Die drei Fragezeichen und der Karpatenhund. Und die Lösung war relativ einfach. Sie habt sie schon mal gehört. Letztes Jahr hat sie mit dem lieben Marco und mir Anora besprochen. Und sie ist tatsächlich zurückgekehrt. Ich weiß nicht, ob das clever oder sehr dumm ist. Das könnt ihr gerne draußen entscheiden. Ich sag jetzt einfach nur Hallo Sam von Nerdshit.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch sehr. Sam, wir beide konnten uns diesen drei Fragezeichen-Film bereits ansehen und ich weiß, dass die drei Fragezeichen Kult sind. Die sind sehr beliebt, die gibt es seit ewigen Zeiten als Hörspiel. Ich kann ja aber jetzt von mir sagen, dieser Film war mein erster richtiger Kontakt mit diesem Franchise. Wie sieht es bei dir aus?
War bei mir genauso. Also ich bin in einem Balkan-Haushalt aufgewachsen und bei uns gab es tatsächlich nichts mit drei Fragezeichen oder ähnlichem. Wir haben halt andere Sachen konsumiert und ich kannte das von meinen Schulkollegen, und von ja Klassenkameraden, Freunden, die haben das alle spannend verfolgt, mit ihren Eltern auch, aber irgendwie kam ich da nie rein. Das war immer so mein Problem. Immer wenn ich dann gefragt habe, ja, womit fange ich denn an? Ja, man fängt einfach an, irgendwo. Und das ist etwas, was du zu mir nicht sagen kannst, denn ich bin dann absolut überfordert und denke mir, ja, aber was ist, wenn ich die falsche Episode anfange und dann fehlt mir irgendwas aus einer anderen? Und irgendwie hat sich das mir dann nie so erschlossen. Aber jetzt wurde ich ins kalte Wasser geworfen und musste dann diesen Film sehen. Was heißt musste? Ich wurde eingeladen zur PV. Und ich war positiv überrascht.
Ja, also du nimmst da auch schon, glaube ich, unser Fazit ein bisschen vorweg, aber wenn ihr jetzt nur 2 Minuten Podcast hören wollt, dann lasst euch gesagt sein, dass Sam und ich relativ, ja, guter Laune aus dem Kino gekommen sind. Aber woran das lag, das werden wir jetzt hier kurz erklären mit diesem Podcast. Und der beginnt, indem die Sam eben mal kurz bitte beschreibt, worum geht's eigentlich in Die drei Fragezeichen und der Karpatenhund.
Die drei Fragezeichen, der Karpatenhund ist eben die neueste Filmadaption der beliebten Detektivreihe. Und die drei Jungs, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, ermitteln einen mysteriösen Fall. Eine wertvolle Kristallskulptur, der Karpatenhund, wurde gestohlen. Und unheimliche, unerklärliche Vorfälle versetzen die Bewohner eines Apartmenthauses eben in Angst. Und während ihrer Nachforschung stoßen die drei Detektive auf eine Reihe von Verdächtigen, darunter eben die exzentrische Hausmeisterin Evelyn Bugel und den undurchsichtigen Mr. Prentice. Und mit ihrem klugen Verstand, Mut und Teamgeist lüften die drei das Geheimnis natürlich. Aber ja, mehr dazu dann im Kino.
Vielen Dank. Ihr könnt den Film ab dem 23. Januar 2025 in den deutschen Kinos sehen. Und es sei auch noch erwähnt, dass nächstes Jahr im Januar 2026 auch noch die Fortsetzung kommt, nämlich Die drei Fragezeichen und die Toteninsel. Ihr müsst aber keine Angst haben, es ist kein Film der Karpatenhund, der offen endet, der ist abgeschlossen, aber irgendwie wird die Toteninsel doch noch irgendwie als Fortsetzung verkauft. Also wenn ihr Die drei Fragezeichen kennt, werdet ihr vermutlich wissen, was damit gemeint ist. Ich war ein bisschen aufgeschmissen, aber es hat mich auch nicht weiterhin gestört. Ja, es gab ja bereits drei Fragezeichen-Filme. Vor ungefähr, glaube ich, 10, 15 Jahren gab es die ersten, die kamen nicht ganz so gut an. Und jetzt 2019, glaube ich, war es, oder 2020, bin mir gerade unsicher, gab es ja Erbe des Drachen, wo die Besetzung, die wir jetzt wieder haben, das erste Mal aufgetreten ist. Und wir haben es schon erwähnt, weder Sam und ich haben den gesehen. Man muss aber sagen, dass die Besetzung der drei Fragezeichen zumindest eine Persona im Cast hat, eine Person, die relativ bekannt ist, nämlich Julius Weckauf, der Justus Jonas spielt. Weckauf kannte ich zum Beispiel als oder aus Catweasel mit Otto und natürlich als junge Harpe Kerkeling in Der Junge muss an die frische Luft. Sam, kanntest du oder kennst du Julius Weckauf?
Auch nur tatsächlich aus dem Catweasel. Aber ansonsten war mir das auch alles neu. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe das Problem mit vielen, auch jüngeren deutschen Schauspielern, dass die mir nicht so über den Weg laufen, weil ich nicht so viele deutsche Filme konsumiere. Aber sich aber ändert tatsächlich. Und ich fand es ganz gut. Ich habe dafür aber ein paar andere bekannte Gesichter gesehen. Zum Beispiel die liebe Sira Anna Fahl. Die hat letztes Jahr, glaube ich, in Pauline mitgespielt. Das ist ein Film, ich glaube, das ist so eine Serie, war das. Die ist, glaube ich, Disney Plus, auf, ne? Disney Plus, genau.
Ja.
Ist so eine Miniserie, da kannte ich sie her und dann war ich doch positiv überrascht, dass ich sie da erkannt habe und sie macht ihre Sache gut. Und ja, ansonsten waren die auch relativ neu für mich. Ich hatte mir den Trailer von dem ersten Teil angesehen, da waren die noch alle ziemlich jung. Na, es ist ja, schon, hat schon Sprung gemacht jetzt zu dem Film hier.
Ja, also ich sehe ja gerade auch Szenenbilder aus dem ersten Film mit ihnen und dann sind die wirklich noch wirklich jung und ich finde, die wirken auch jetzt hier bei der Karpatenhund mehr wie Jugendliche. Und
ja, das
der
stimmt.
Film macht, ne? Ich finde es auch ganz schön, dass der Film auch niemals versucht, uns weiß zu machen, dass es immer noch Zwölfjährige sind, sondern zum Beispiel, es geht auch darum, dass einer von denen kurz davor steht, einen Führerschein zu machen und hat ihn gerade gemacht. Das ist also alles, finde ich, gut eingefädelt. Es ist kein Film. Das kennt man ja manchmal, vielleicht du auch, du guckst einen Film, der deutlich für eine andere Zielgruppe gemacht ist. Und guckst dir das an und du fühlst dich immer so, ja, so ein bisschen cringe, würde ich sagen.
Ne? Schon
so, immer so, ah, Leute, ne? Ich glaube, wenn ich 10 Jahre alt wäre, fände ich das jetzt spannend, lustig oder sonst was, aber jetzt gerade mit meinen, nicht mehr 10 Jahren, wie gesagt, das finde ich ist eher fremdschämig und ich war wirklich positiv überrascht, dass ich kein einziges Mal jetzt bei der Karpaten dieses Gefühl hatte, sondern ich habe mir den angeguckt, durchgängig war ich gut unterhalten, ich habe auch wirklich ganz nett mitgerätselt und natürlich ist es kein Film, der jetzt Meisterwerk ist, aber ich muss sagen, wenn ich den mit meinem kleinen Cousin gucken würde, hätte ich genauso viel Spaß vermutlich im Kino wie mein kleiner Cousin.
Ja, so ging es mir auch. Also ich habe ja natürlich auch ein bisschen recherchiert, weil als wir aus dem Film kamen, war meine Neugier geweckt, sage ich jetzt mal, wo ich dann auch sagte, okay, ich will doch ein bisschen mehr wissen. Ne? Dann habe ich auch erfahren, dass es eigentlich aus Amerika ist und das wusste ich halt gar nicht. Für mich war das immer so deutsch, so sage ich jetzt mal, mit Justus Jonas, der Jupiter Jones im Original heißt. Die anderen beiden Namen sind so geblieben und dann war ich überrascht. Und dann habe ich auch in den Kommentaren von den Trailern und so gelesen, dass viele meinten, das sind ja eigentlich Jugendliche und ich glaube, die haben die Kritik in Anführungszeichen vom ersten Teil dann so übernommen, dass sie eben noch dargestellt haben, ah okay, Führerschein hier, da ein Auto, die müssen gerade noch überall hingefahren werden, aber das ändert sich jetzt auch. Und das fand ich ganz cool, das hat mir dann so ein bisschen das Gefühl gegeben, ach okay, die Charaktere sind ein bisschen mitgewachsen und was ich immer so ein bisschen unangenehm finde, wenn sehr, sehr erwachsene Menschen sehr, sehr junge Menschen spielen. Ne, da gibt's ja so die eine oder andere Serie oder den einen oder anderen Film, wo dann irgendwie ein fast 30-Jähriger einen 17-Jährigen spielt, das ist dann ein bisschen, naja, es kann funktionieren, je nachdem, nach Statur und allem, aber manchmal denkt man sich ja gut, schwierig.
Ja. Was ich auch sehr toll fand, und das ist natürlich jetzt für die Fans der Reihe nichts Neues, aber ich kannte die Welt halt auch gar nicht, in der das spielt.
Ja.
Und ich mag diese Welt auch ganz gerne. Es heißt ja Rocky Beach, das ist irgendwie ein fiktiver Stadtteil von Los Angeles. Und obwohl es in Los Angeles, glaube ich, auch gedreht worden ist, zumindest sieht es für mich sehr nach Kalifornien aus, die ganzen Settings, wirkt es stellenweise halt doch auch auf eine sehr amüsante und liebenswerte Art deutsch. Also wenn dann irgendwie bei Zeugenbefragungen jemand sagt, so ja, das war nach 19 Uhr und nach 19 Uhr ist ja in tote Hose. Ich denke mir, in Los Angeles ist nach 19 Uhr tote Hose, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das sind so Kleinigkeiten, die dafür gesorgt haben, dass ich diese Welt, die mir da gezeigt wird, ja, ich sag's mal so, ich fand die fast schon ein bisschen niedlich.
Ja.
Also auf eine ganz nette Art und Weise niedlich.
Was ich nachgelesen hatte, tatsächlich wurde der auf den Kanarischen Inseln gedreht.
Ah, okay.
Und es hat aber tatsächlich diese Atmosphäre eingefangen, wie du schon sagst. Es war für mich so authentisch. Ich dachte, ja, okay, klar. Die Nachbarn waren alle so ein bisschen zwischen schrullig und seltsam. Das fand ich ganz cool. Da hat man sich dann schon ein bisschen wie in Deutschland gefühlt. Besonders diese eine Frau, ach, wie hieß sie denn, Frau Bugel, genau, die fand ich einfach, ja, hätte auch jetzt meine Nachbarin sein können. Haben Sie schon den Flur gewischt? Ich habe sie nicht gesehen. Und ja, das war eigentlich, man hat sich darin so in dieser Welt, die erschaffen wurde, eigentlich ganz gut repräsentiert gefühlt und dachte mir, okay, und auch wie sie von A nach B kommen, ne, wie sie denn da jemanden fragen müssen und eigentlich haben sie ja noch ihre eigenen Lebensaufgaben, wie zum Beispiel Justus, der helfen muss daheim und es immer wieder aufschiebt, weil der Fall ja dazwischen kommt. Das ist schon ganz cool.
Ja, was ich auch schön finde, Ulrich Tukur spielt ja sowas wie den Auftraggeber, diesen Mr. Prentice.
Genau, genau.
ein älterer Herr mit ja kulturellen Ansprüchen, aber wie der halt mit diesen drei Jungs agiert, der agiert halt mit denen, als wären das wirklich richtig ernsthafte Detektive.
Ja.
Und das fand ich halt auch niedlich und auch irgendwie amüsant, aber trotz allem, der Film macht sich niemals über die Jungs lustig. Also der nimmt die auch wirklich ernst und trotzdem hast du immer dieses Gefühl so, ja, sie wissen schon, dass es natürlich zumindest aus der Perspektive eines Nicht-Fans ein bisschen seltsam erscheint, aber es hat dadurch auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor bei mir gehabt.
Ja, absolut. Ich meine, am Ende entscheidet mein Autor darüber, wie seine Welt funktioniert. Und wenn in der Welt das eben so funktioniert, dass drei Jugendliche Fälle lösen, dann ist das halt so. Dann muss man für sich, glaube ich, selbst entscheiden, ob das einem gefällt oder nicht. Ich fand es wirklich, wie du schon sagst, sehr unterhaltsam und ich habe da so ein bisschen mit überlegt und hatte ich schon ja an einem Punkt mir gedacht, da okay, irgendwas steckt dahinter und dann habe ich natürlich mitgerätselt und da habe ich mich selber bei erwischt, wie ich dachte, okay, dieses Format gefällt mir, ich könnte mir das jetzt mal öfter ansehen. Und wenn eingefleischte Fans sagen, dass das jetzt nicht so gut ist, ne, dann kann ich mich ja eigentlich nur als Nicht-Fan, der jetzt Interesse daran bekommen hat, ja nur darauf freuen, noch Besseres zu finden. Und deswegen, finde ich, macht das der Film richtig. Ich hatte halt auch nicht das Gefühl, dass ich Teil 1 jetzt hätte unbedingt sehen müssen. Ne, die Figuren wurden eingeführt und man hat eigentlich schon die Dynamik recht gut erkannt. Und ja, das Konzept ist ja wahrscheinlich dann immer das Gleiche. Dass die drei einen Fall bekommen, natürlich ihre eigenen kleinen Problemchen haben und trotzdem noch irgendwie zu einer Lösung kommen.
Ja, also das mit den Fans muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, dass die richtig harten Fans, die das natürlich als Hörspiel meistens kennengelernt haben. Und ich weiß, dass so Personen wie Andreas Fröhlich und Oliver Rohrbeck natürlich einfach für die meisten diese Justus Jonas und Peter Shaw und Bob Andrews einfach sind. Das kann ich nachvollziehen. Aber de facto, du kannst halt keinen Realfilm drehen mit den Originalsprechern, die halt, glaube ich, mittlerweile auch schon um die 50 Jahre alt sind.
Ja.
Deswegen, ich finde, ich kann es verstehen, wenn man die drei Fragezeichen hauptsächlich als Hörspiele kennengelernt hat und immer noch gerne hört. Ich habe selbst im Bekanntenkreis Leute meines Alters, die das sehr, sehr gerne hören und die auch wirklich nichts mit diesem Film anfangen können, weil die einfach sagen, das sind nicht unsere drei Fragezeichen. Ja. Aber man darf nicht vergessen, Hörspiel und Kino sind halt zwei verschiedene Medien. Und ich, wie gesagt, ich als Nicht-Fan und Nicht-Kenner fand das jetzt wirklich sehr angenehm. Und ich gebe dir auch komplett recht. Ich fand auch nicht, dass du den Vorgängerfilm sehen musst deswegen. Also ich wollte ihn danach wirklich gucken. Ich habe ihn aber bislang noch nicht auftreiben können auf Streaming-Diensten. Aber ich hatte wirklich nie das Gefühl bei der Sichtung, dass ich da saß und dachte, ich verstehe gerade was nicht. Gar nicht.
Nee, geht mir genauso. Und ich habe mich dann auch erwischt dabei, wo es dann stand, ja, nächstes Jahr kommt der nächste Teil. Hm. Ich habe Bock, den zu sehen. Ich möchte es sehen.
Total.
Ich werde auch nicht vorher den Fall irgendwie mir anhören oder so. Ich habe dann auch mal ein bisschen auf YouTube recherchiert, weil es gibt ja auch einen riesigen YouTube-Kanal. Und auch mit ein bisschen hinter den Kulissen und sowas. Und habe ich mir auch so den Karpatenhund einmal angehört. Es unterscheidet sich ja schon ein bisschen. Ne? So ein paar Sachen sind ein bisschen anders gemacht worden. Aber damit, wie du schon sagst, das Kinoformat passt. Aber ich fand es spannend, ich fand es cool. Und wie gesagt, ich habe jetzt eine neue Welt mir erschließen können, die ich jetzt erkunden kann. Und das finde ich ganz cool. Und wenn da draußen jemand ist, der mir sagen kann, wo ich anfangen soll, schreib mir gerne. Ich würde mich freuen, aber bitte nicht mit, ich fange irgendwo an. Das kann ich nicht.
Muss ja sagen, ich kenne eine Folge vom Titel her nur, der Superpapagei. Und irgendwie ist das an der Titel, denke ich mir so, boah, okay, mach bitte als nächsten Film der Superpapagei.
Ach, das ist ja
so wissen, lustig. Was das ist.
Ich meine, jetzt so aus beruflicher Sicht, ich bin ja Designerin und Illustratorin, habe mir natürlich dann auch mal die Cover angesehen und bin auf diese Geschichte gestoßen, dass die Cover von einer Frau namens Aiga Rasch gemacht wurden und die damals so dieses ganze Format dafür überhaupt inszeniert hat. Also sprich, schwarzes Cover, drei Fragezeichen, drei verschiedenen Farben. Dann diese sehr Pop-Art-mäßige Kunst vorne mit drauf. Und sie hat darauf verzichtet, die drei zu zeigen. Also im Original, die Free Investigators, da siehst du sie schon auf den Covern drauf. Aber im Deutschen siehst du, was ich bis jetzt weiß, sie nie auf dem Cover, sondern wirklich immer nur etwas aus dem Fall, das gezeigt wird, und das finde ich total cool. Und das behält eben auch für mich so ein bisschen die eigene Fantasie bei. Ich lese sehr viel. Ich höre kaum Hörbücher, weil ich meist neben der Arbeit, das lenkt mich dann ab und dann kann ich das nicht so gut. Und ich lese halt sehr viel und ich finde das immer super spannend, auch zu sehen, gerade bei so einer Reihe, was noch dahinter steckt. Und ja, deswegen glaube ich, jeder hat so seine Vorstellung dieser drei jungen Menschen. Und in dem einen Kopf sehen die so aus, im nächsten so. Und dann können es Schauspieler einfach nur schwer haben, ne, da überhaupt was zu treffen. Das ist normal.
Ja, total. Und wie gesagt, ich finde, dass die drei Jungs das auch einen guten Job machen. Ich muss aber auch sagen, ich fand es total spannend, die Dynamik der drei, weil der bekannteste, das sagt man ja schon, ist dieser Justus Jonas, gespielt von Julius Weckauf. Und der ist jetzt kein Tyrann, aber es gab mehr als einmal einen Moment, wo ich dachte, boah, er verhält sich gerade echt wie ein gefühlloser Arsch. Ne? Und
ja.
Das wird ihm ja auch dann mal gesagt. Und das fand ich eigentlich aber ganz angenehm, dass das keine drei Figuren sind, die immer alles super machen und die immer in allem das Beste sind, sondern die auch Selbstzweifel haben und halt eben auch mal den anderen vom Kopf stoßen. Das hat mir sehr imponiert teilweise, weil das war ich von dieser Art von Kinderfilm nicht gewohnt.
Richtig, richtig. Meistens sind es ja in Anführungszeichen kleine Superhelden, die alles können und nie Fehler machen, vielleicht ein paar Schwächen haben, nur um es vielleicht ein bisschen interessanter zu gestalten, aber so, man merkt halt, Justus Jonas will da voll auf, ja, wir brauchen spannende Fälle und wir können hier nicht irgendwie nach einem Stofftier oder nach einer Katze suchen oder sowas, wir müssen was Cooles machen und etwas, was noch besser ist als das, was wir vorher gemacht haben. Und dann kommt aber die Tante und ja, du musst aber hier den Kronleuchter noch säubern und dies und das und jenes. Und er denkt sich, oh Mann, warum? Und dann denkst du dir, ach ja, im Herzen bist du ja doch nur ein Jugendlicher, der einfach keinen Bock hat auf seine eigentlichen Aufgaben, es trotzdem aber natürlich macht, sondern der einfach Bock auf Abenteuer hat. Und das fand ich auch sympathisch.
Ja. Bock auf Abenteuer ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt schon ganz oft gesagt, dass sie einen Fall lösen, nämlich halt den Fall rund um diesen Karpatenhund. Das ist jetzt kein echter Hund, das ist mehr so eine Art Statue, eine Skulptur.
Genau.
Und natürlich ist das jetzt vom Fall her kein schweigender Lämmer, das ist klar. Aber auch hier war ich positiv überrascht, wie sehr ich daran involviert war, wie sehr ich mitgerätselt habe. Und muss auch sagen, die Auflösung ist jetzt kein 7 oder so, ne? Aber es will es auch gar nicht sein. Aber ich fand, ganz ehrlich, wie unglaublich gut bespaßt ich war währenddessen, hat mich wirklich auch beeindruckt. Und dachte mir, hey, wenn ich jetzt 10 Jahre alt bin, ich weiß nicht, warum ich mal auf die 10 Jahre alt zurückgehe, aber ich glaube, vielleicht, weil es das ideale Alter für diese Art von Film ist, wenn ich 10 Jahre alt gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, wirklich da 100 Minuten lang gesessen vor der Leinwand, hätte wirklich mitgerätselt, was ist jetzt die Lösung? Und muss sagen, ich glaube, mit dieser Art von Film kannst du es schaffen, dass dein Nachwuchs durchaus so Schritt für Schritt auch so ein bisschen ins Kriminal- und Thriller-Genre rangeführt wird. Das finde ich eigentlich ganz nett.
Absolut. Also du hast ja so viele Menschen in diesem Apartmentkomplex, wo es am Anfang heißt, jeder hätte sein können. Ne, jeder hätte sein können, keiner hätte sein können. Und die auch in sich geschlossen immer eine andere Story erzählen. Dann gibt's da die Schlangenfrau. Dann gibt's da den Typen, der eigentlich reich ist. Dann gibt's, die Bedienung, die Schauspielerin werden möchte. Und das ist eben so eine Dynamik. Die kämpfen sich da immer so ein bisschen durch. Und könnte es der sein? Könnte es das sein? Dann Fingerabdrücke hier. Und wie können wir das lösen? Wie hätte es sein können, dass jemand überhaupt in diese Wohnung kommt, die doch neue Schlösser hat? Oder in irgendwelche Räumlichkeiten, die abgeschlossen sind? Und dann denkst du schon selber mit nach. Und so langsam kommst du dann vielleicht auch selber auf den Trichter, gerade als Erwachsener, wenn du schon sehr viel aus so einem Genre gesehen hast. Was mir aber nicht den Spaß genommen hat daran.
Definitiv nicht, nee. Also natürlich ist das alles in Anführungszeichen einfach, aber es ist niemals blöde.
Ja, richtig.
Du hast nicht das Gefühl, selbst als Erwachsener, dass du da irgendwie verschaukelt wirst.
Nee.
Es gab wirklich ein paar Momente, wo ich dachte, ach, also wenn du das ein bisschen mit einem anderen filmischen Vokabular versehen hättest, hättest du das auch in einen FSK 12, FSK 16 Schüler reinbringen können. Also da merkt man auch, dass der Regisseur, der Tim Dünschede, wirklich sein Handwerk versteht und ich finde es halt eh beachtlich, weil ich habe von dem Tim Dünschede seinen Debütfilm gesehen, der hieß Limbo. Das war ein One-Take-Film, also der hat wirklich nur ohne Schnitt gearbeitet und den hat er gedreht in München während des Oktoberfestes.
Ach.
Also das ist schon wirklich beeindruckend und ich finde, dass der hier auch zeigt, also für einen Kinderfilm, oder zumindest für die Art von Kinderfilm, die ich zuletzt gesehen habe, sieht dieser Film auch wirklich richtig gut aus. Nämlich der sieht auch nach einem Kinofilm aus und nicht wie ein abgefilmtes Theater.
Das stimmt, das stimmt. Also auch bildlich, wie wir schon am Anfang gesagt haben, fand ich das sehr angenehm, diese ganze Atmosphäre und auch, ich sag jetzt mal, lichttechnisch, ne, wenn dann so die Sonne untergeht und du merkst so richtig, du bist irgendwie, also du bist nicht im kalten Köln, sondern irgendwo im schönen Rocky Beach und denkst dir, ach, da wäre ich jetzt auch gerne, anstatt zu frieren. Und es zieht einen schon in den Bann.
Ja. Kurz zur Erklärung, während wir das hier aufnehmen, blicken Sam und ich auf eine Schnee, eine graue, matschige Schneelandschaft,
ja,
die uns letzte Nacht richtig überzogen hat. Das war, naja, gut. Jetzt haben wir ja sehr viel Positives gesagt. Hast du denn vielleicht noch den einen oder anderen Punkt, wo du sagst, das hat dich gestört, das hätte deiner Meinung nach besser sein können? Oder was, gab es vielleicht Sachen, die dich verärgert haben, rückblickend?
Verärgert gar nicht. Ich hatte wirklich, also ich kam raus und war einfach nur positiv überrascht. Und ich habe jetzt auch da ein bisschen Zeit verstreichen lassen, mich nochmal so ein bisschen reingelesen, nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich hatte nichts, wo ich sagen würde, oh Gott, nee, gar nicht. Also und das ist bei mir selten, das ist sehr, sehr selten.
Wir sind Filmkritiker, wir werden dafür bezahlt.
Ja gut, ich sag jetzt mal, am Anfang war es sehr, sehr laut, das hatten auch da so ein paar Kinder, die waren ja auch da im Film angemerkt.
Was machen Kinder in einem Kinderfilm?
Nee, der PK halt. In der PV halt. Und es war zwischendurch so ein bisschen, na okay, Abmischung, ein bisschen übertrieben. So könnte den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen aufschrecken lassen. Aber ansonsten ist jemand auf hohem Niveau, absolut. Hat mich jetzt so nichts für mich war es nur so ein bisschen irritierend, aber das war natürlich wieder it's a me problem, wie man so schön sagt heutzutage, dass eben Justus Jonas, Peter Sean, Bob Andrews in America leben und alle sprechen halt perfektes Deutsch. Da habe ich mich so ein bisschen, ja, an diese Traumschiff und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, Sendung erinnert, wenn dann plötzlich alle in Australien leben, aber alle sprechen perfektes Deutsch. Da musste ich mich ein bisschen dran gewöhnen, aber das war, wie gesagt, ein Problem von mir. Ich wusste halt gar nicht, dass wo es spielt, wer damit spielt, und welche Begebenheiten es sind, also, aber das hat der Film eigentlich recht gut dann geklärt.
Ja, also natürlich glaube ich, wenn du mich kurz nach der Sichtung gefragt hättest, hätte ich dir bestimmt ein paar Sachen nennen können, die mich gestört haben. Aber jetzt ist unsere Sichtung halt auch ein bisschen was her. Und ich habe einfach ein sehr gutes Gefühl, wenn ich an diesen Film zurückblicke. Was ich mich halt aber frage, und das ist jetzt eine Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann und ich glaube auch du nicht wirklich, weil, seien wir ehrlich, wir beide sind halt kinderlos und pädagogisch nicht besonders geschult. Ich frage mich halt, ob der Film, der vermutlich eine FSK-6-Freigabe bekommt, ob der für Sechsjährige vielleicht hier und da nicht doch ein bisschen zu gruselig ist. Denn es gibt durchaus Szenen, und da kommt dem Film halt eben auch die Inszenierung zugute, die waren auch durchaus gruselig. Und es gibt natürlich Kinder, die stecken das weg. Ich könnte mir aber vorstellen, dass zum Beispiel der kleine Stu, als der 6 Jahre alt war, ich glaube, ich hätte mir manchmal echt ein bisschen zu viel Angst gemacht. Was glaubst du? Du als pädagogische Expertin jetzt in unserer Runde.
Also ich denke so immer an meine Cousinen zurück. Die sind halt erheblich jünger. Und auch die haben ja teilweise, also eine Cousine von mir hat einen Sohn, der wird jetzt bald 7. Ich weiß nicht, ob ich dem den Film schon gezeigt hätte, da bin ich ehrlich. Da hätte ich, glaube ich, eher so mit 9 oder so oder mit 10 würde ich mit dem da reingehen. Ich glaube, so in der einen oder anderen Szene, gerade am Anfang, wo sie dann ja feststellen, dass in dieser Wohnung zwar alle Türen und Fenster geschlossen sind, aber es poltert, ist laut, es wird gejault, die ganze Wohnung schüttelt sich und es erweckt den Eindruck, es wäre ein Erdbeben da. Ich glaube, das wird meinem kleinen Neffen dann schon ein bisschen Angst machen. Ich glaube nicht, dass das was für den wäre. Ich glaube, der würde sagen, mach aus. Aber das hängt natürlich, wie du schon sagst, davon ab, wie medienkompetent ist das Kind? Hat es schon andere Filme dieser Art gesehen? Ist es das gewohnt? Ist es überhaupt bereit dafür? Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ne? Ich gebe dir da aber recht, gerade, wie gesagt, im ersten Drittel gibt's da so ein paar Szenen, die würde ich jetzt einem 6-Jährigen nicht unbedingt zumuten.
Ja, man muss halt fairerweise sagen, die werden auch immer aufgelöst und es hält sich auch immer sehr gut die Waage. Du hast auch ganz viele Momente, die halt sehr witzig sind und sehr hell. Allgemein, der Film ist sehr hell gehalten. Ja. Wie gesagt, spielt in Los Angeles und was hat gesagt, wo wurde er gedreht? Karibik oder?
Auf den Kanarischen Inseln.
Kanarischen Inseln, ja. Und also er ist jetzt nicht durchgängig düster, das sollte gesagt sein.
Nein.
Wie gesagt, ich möchte euch nicht davon abhalten, eure Kinder ins Kino zu schicken oder beziehungsweise mit euren Kindern ins Kino zu gehen, weil es soll eure Schande nicht sein. Und wie gesagt, richtig, wenn so zwei alte Säcke wie Sam und ich schon sagen, dass der Film echt gut ist, dann soll es was heißen. Aber vielleicht guckt ihr mal drauf, was eure Kinder so aushalten. Wie gesagt, das ist jetzt kein Terrifier 3. Nicht falsch verstehen.
Nein, nein, nein. Aber ich meine, sie kommen ja in die Wohnung von Mr. Prentice und es ist ja so, dass eben in dieser kompletten Wohnung, ja, es ist dunkel. Er hat auch irgendwie so ein bisschen, ja, sehr große Angst. Und ja, es gibt eben Erdbeben, es gibt Poltern, es gibt schon sehr laute Effekte und da muss man einfach wissen, wie gesagt, was das eigene Kind schafft. Und ja, ich habe nur von den vorderen Reihen gehört, es war ein bisschen laut am Anfang, aber das gibt sich ja auch. Wie du schon sagst, es wird aufgeklärt, es bleibt jetzt nichts, es bleiben keine Fragen zurück oder unbeantwortet und dementsprechend, ja, kann man dem Ganzen dann auch so ein bisschen die Sorge nehmen und dann auch sagen, okay, hier. Es war gar nicht so schlimm. Ne? Es waren jetzt keine Geister, sondern es war etwas anderes. Ja.
Es war gar nicht so schlimm, ist hoffentlich das Fazit, was ihr jetzt fällen könnt zu unserem Podcast, der sich jetzt einem Ende hinneigt. Und wir beenden das Ganze klassischerweise mit einem Fazit, also unserem Fazit. Ich habe das Gefühl, dass Sam und ich da relativ auf einer Wellenlänge gerade rumsurfen. Ich meine, wir sind ja eh in Los Angeles, also was soll's. Ich fange mal ganz kurz und nonchalant an. Ich sag einfach, ist ein guter Film. Ich bin da reingegangen und dachte, gut, bring es halt hinter mich. Dann habe ich halt endlich mal was für ein Drei-Fragezeichen gesehen und kam, wie gesagt, sehr bespaßt heraus. Ich freue mich sehr auf die Toteninsel, der dann im April 2026 erscheinen soll. Auch gleiche Besetzung, gleiche Regie. Also ich bin da frohen Mutes, dass der ähnlich gut abliefern wird und kann euch nur empfehlen, wenn ihr Fans der Reihe seid und darauf verzichten könnt oder nicht erwartet, dass die Detektive halt mit den Stimmen von Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich sprechen, dann gebt dem Film eine Chance. Wenn ihr eure Kinder so ein bisschen ins Thriller-Kriminalgenre ranführen möchtet und ihr glaubt, die sind alt genug dafür, geht da gerne am 23. Januar oder danach mit denen rein. Von meiner Seite aus eine, wie ich finde, überraschende Empfehlung. Und Sam, dein Fazit, wie sieht's aus?
Mir ging es genauso wie dir. Ich dachte mir, oh Gott, drei Fragezeichen, immer so ein großes Mysterium für mich, ein riesiges Fragezeichen für mich, das jetzt endlich mal ein bisschen aufgelöst wurde. Und was mich dann dazu eingeladen hat, wie gesagt, diese Franchise so ein bisschen näher zu beleuchten und die ein oder andere, ja, das ein oder andere Medium dazu zu konsumieren. Und ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich sage, ach ja, ich könnte jetzt mal eigentlich so eine Folge anmachen und mir das mal anhören und mir mein Horizont erweitern. Ja. Und so ging es mir beim Film. Ich glaube, das macht der Film gut. Und klar, für Fans der Reihe, die haben ihre eigenen Vorstellungen. Man hörte auch, ja, das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Und da waren bestimmt auch einige bei, die enttäuscht waren, weil vielleicht nicht alles so gemacht wurde, wie sie es wollten. Aber ich glaube, wenn man da von absehen kann und vielleicht auch dann diesem Film die Chance gibt, Leute neu ranzuführen, also mehr Fans, die dann auch begeistert mit zuhören oder zusehen, dann ist das ja nichts Schlechtes. Und deswegen, ich bin sehr positiv gestimmt auf diesen Film und ich mag ihn sehr und werde ihn mir bestimmt nochmal angucken, wenn die Blu-ray rauskommt.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass er bei mir auch nochmal wahrscheinlich im Heimkino landet. Das Gute ist ja, er ist ja von Sony gemacht und die haben ja, glaube ich, mit Netflix einen Deal, dass irgendwie die meisten Sony-Filme nach einem halben Jahr nach Kino oder Heimkinostart halt bei Netflix auftauchen und spätestens dann könnte der bei mir halt nochmal über die Netzhaut flimmern. Wobei ich ein bisschen enttäuscht war, dass ich aktuell halt den Vorgänger nirgendwo finde. Also
ja, RTL
Drachen.
Plus hat den, glaube ich, aber ja.
Wer hat schon RTL Plus?
Richtig.
Also mal ehrlich.
Ja, okay. Ja.
Okay. Gut. Ja, dann sind wir hiermit durch. Vielen Dank da draußen, ihr Lieben, fürs Zuhören. Denkt an den Telestammtisch, gibt es auch im Jahre 2025 überall, wo es Podcasts und Likes gibt. Ihr könnt uns gerne bei den Kommentaren hinterlassen, wie ihr zu den drei Fragezeichen steht und ob ihr vielleicht auch Favoriten habt, was diese ganze, ja, dieses Franchise angeht. Wie gesagt, die Sam und ich, wir sind da raus. Sam ist ein bisschen mehr drin, weil im Gegensatz zu mir hat Sam einen Satz gezeigt und sich vorbereitet. Danke dafür.
Immer gerne.
Kriegst ein Sternchen in Spliceheft.
Super.
Und ja, denkt dran, wir haben Discord-Server, da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Alles weitere bei uns in den Shownotes. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage nochmal vielen Dank, liebe Sam. Und Sam, dir gebühren die letzten Worte und du kannst jetzt gerne nochmal ein bisschen Werbung machen für dich. Ich sag schon jetzt Tschüss und die Bühne gehört dir.
Vielen, vielen Dank, Kollege, wie man so schon im Film gelernt hat. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ihr findet mich eigentlich auf YouTube, auf Twitch. Ihr findet mich auch auf Discord. Ich bin auch auf dem Telestammtisch Discord. Also wenn ihr mir irgendwie schreiben wollt wegen der drei Fragezeichen, sagt Sam, du hast alles falsch gemacht. Du hättest da und da anfangen sollen. Dann könnt ihr das gerne schreiben. Ja, und ich freue mich auf den nächsten Film und ich wünsche euch ein wunderschönes Täkchen. Macht's gut. Bis dahin. Beinahe.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.